Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Willkommen zurück bei unserem Podcast in Folge 122. Wir freuen uns, dass ihr mal wieder reinhört. Wir lesen in der kommenden Woche Lehre und Bündnisse 45 und wir steigen auch mal direkt ein in die Geschichte. Wir sind nämlich nun so weit, dass die Heiligen in New York die letzten Vorbereitungen treffen, um nach Ohio zu gehen. Dort sollten sie sich ja sammeln, in Kirtland, Ohio. Und sie verkaufen ihren Besitz sogar weit unter Wert. Also einige machen dadurch auch ordentlich Verlust. Aber sie wollen dem Ruf des Herrn folgen. Darunter auch Thomas und Elizabeth Marsh. Ein Paar, von dem wir noch in Zukunft ein bisschen was hören werden. Aber nur damit wir den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Die Heiligen sammeln sich in Gruppen. Und die ersten Gruppen verlassen also jetzt New York. Und unter anderem ist auch Lucy Mack Smith dabei, die Mama von Joseph Smith. Und sie fahren mit einem Dampfer, damit sie nicht so weit laufen müssen. Denn es ist immer noch kalt und es ist immer noch überall schneebedeckt. Und nicht nur Schnee ist um sie herum, sondern auch Eis. Also sie fahren eben mit diesem Schiff, diesem Dampfer los. Und es ist nicht nur nass und kalt dort, sondern an einem Punkt kommen sie nicht mehr weiter, weil eben das Wasser vor ihnen so zugefroren ist, dass sie nicht mehr weiterfahren können. Und die Heiligen beginnen zu murren und sich zu beschweren. Und die Lucy weist sie ein bisschen zurecht und zeigt ihren starken Glauben. Durch ein Wunder, das der Herr geschehen lässt, bricht in dem Moment das Eis auf, als sie darüber spricht, sodass sie weiterfahren können. Das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich, das zu lesen.
Ich habe gerade so ein Buch-Mormon-Moment, so Lehis Familie und Lamon und Lemuel murren. Und ja. Dann kommt das Machtwort von Lehi oder Nephi.
Ja, genau. Nur, dass Lucy diesmal das Machtwort gesprochen hat.
Ja, richtig.
Genau. Währenddessen in Missouri sind Oliver Cowdery und die anderen immer noch dabei, Missionsarbeit zu betreiben. Aber sie müssen sie erstmal einstellen. Sie haben zwar Erfolg bei den Indianerstämmen, aber sie bekommen Schwierigkeiten dort mit den Beamten, die ihnen verbieten, ohne Lizenz zu predigen. Und das ist der nächste Schritt, den sie gehen wollen oder müssen, nämlich, dass sie so eine geistliche Lizenz erwerben wollen. Währenddessen kommen die Mitglieder aus New York in Kirtland an und bringen so leider nicht nur sich selbst mit und viel Glauben und Freude darüber gesammelt zu sein, sondern auch die Masern. Und diese Krankheit verbreitet sich und bringt den Mitgliedern Schwierigkeiten und Sorgen. Was aber nicht der einzige Grund wäre, Sorgen zu haben, denn die Kirche wächst zwar schnell in Kirtland, aber das sehen die anderen Kirchen, die Beamte dort und auch die Allgemeinheit, also alle Menschen, die dort leben, die sehen das nicht so gerne, dass plötzlich so viele sich dieser neuen, jungen Kirche anschließen. Und so werden viele falsche und lächerliche eigentlich auch Berichte und Geschichten veröffentlicht über die Kirche und ihre Mitglieder von eben Zeitungen, anderen Kirchen oder eben sogar den Beamten vor Ort, um eben zu verhindern, dass sich noch mehr Leute der Kirche anschließen. Also ist es eine Zeit voll Glauben, voll Freude zusammen zu sein, aber eben auch eine Zeit voller Prüfungen und eine schwere Zeit. Und der Herr lässt aber seine Heiligen natürlich nicht alleine, sondern er gibt ihnen Offenbarungen, um sie zu trösten, um sie ein bisschen zu beruhigen, um sie zu stärken. Und der Abschnitt 45 in Lehre und Bündnisse ist eine Offenbarung davon, die wir jetzt eben in dieser Woche lesen werden.
Genau, eine Offenbarung, in der der Herr direkt zu Anfang noch einmal klar macht, wer zu ihnen spricht und auf wen sie hören sollen. Nämlich nicht auf all die Dinge, die um sie herum passieren, sondern auf das, was der Herr selbst sagt. In Kapitel 45 in dieser Offenbarung, in diesem Abschnitt, nimmt der Herr die Heiligen so ein bisschen mit in die Zukunft. Was passieren wird in den letzten Tagen, was noch so bevorsteht. Und auch das ist nicht alles schön und tröstend, aber zu wissen, was auf einen zukommt, kann natürlich auch helfen, sich vorzubereiten. Und wir wissen, dass für die letzte Zeit, in der wir heute leben und die damals begonnen hat, viele Dinge vorausgesagt sind, die sehr beängstigend sein können. Wir lesen das zum Beispiel hier in Vers 31. wo eine Sache beschrieben wird, die so ein bisschen beispielhaft ist. Es steht dort, und es werden Menschen in jener Generation dastehen, die nicht vergehen werden, bis sie eine überflutende Geißel sehen. Denn eine verheerende Krankheit wird das Land bedecken. Ne? Und später wird über Erdbeben gesprochen, so die Klassiker der letzten Zeit des zweiten Kommens. Das hört sich nicht so schön an und nicht tröstend. Aber direkt in Vers 32 wird unsere Hoffnung formuliert. Denn er sagt, aber meine Jünger werden an heiligen Stätten stehen und werden nicht wanken. Als ich mir das gestern anschaute, musste ich wieder über etwas nachdenken, was wir ja die letzten Wochen jetzt schon besprochen haben. Oft über die physische Sammlung, die uns bevorstehen wird. Wirklich an heiligen Stätten zu stehen und dort Schutz zu haben. Aber genauso für uns und bis dahin auch in Vorbereitung darauf und ein Schutz, den wir für uns jetzt herstellen können. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin jetzt mit dem vierten Kind schwanger. Ich habe schon zwei Jugendliche und ich sehe, was ihnen in der Welt so gegenübersteht, womit sie so zu tun haben. Mein Mann arbeitet in seinem Job auch mit Jugendlichen und gerade mit schwierigen Jugendlichen oder Jugendlichen, die schwierige Verhältnisse haben und Probleme in ihrer Familie, Umgebung. So kriege ich einiges mit, durch meine eigenen Kinder, durch die Arbeit meines Mannes, was in der Welt so gerade los ist und womit die Kinder ja, sich einfach auseinandersetzen müssen. Bezüglich meiner Kinder kann ich schon sagen, dass vielleicht das Erste, was uns zu heiligen Stätten einfällt, also die Gemeinden, aber vor allen Dingen die Tempel, dass das sehr wichtig ist. Ich sehe, was es für einen Unterschied im Leben meiner Kinder macht, dass sie zum Tempel gehen, dass sie dort die Arbeit machen können, dass sie sich mit anderen dort versammeln können, das stärkt sie ungemein. Sie sind jetzt in den Osterferien gerade zusammen auf Tempelfahrt gewesen, die erste Tempelfahrt meines Sohnes mit den Jugendlichen zusammen. Sie haben das geliebt, sie sind so gerne da gewesen, sie haben Freunde fürs Leben gefunden, haben sie selbst gesagt. Und ich weiß von beiden, dass sie immer sehr viel lieber mit den Jugendlichen der Kirche wegfahren, als auf Klassenfahrt zum Beispiel zu fahren, weil sie einfach schon den Unterschied merken, nicht weil jetzt alles schlimm ist auf den Klassenfahrten oder weil sie keine Freunde außerhalb der Kirche haben, aber weil sie diesen Unterschied schon spüren. Vielleicht können sie es noch nicht so richtig beschreiben, was es ist, aber sie merken, dass es anders ist. Und vor allen Dingen, wenn sie sich zusammen an heiligen Stätten versammeln. Aber auch unabhängig von den Kindern. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren verheiratet. Wir wissen ja, dass die Ehe nichts mehr ist, was heute unbedingt angestrebt wird oder was an das wirklich geglaubt wird von vielen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist so, dass seit 1960 die Scheidungsrate von 11% auf 35,7% gestiegen ist. Bis zum Jahr 2023 war das jetzt. Und das bedeutet, dass eine von drei Ehen geschieden wird irgendwann. Und das meistens schon nach 5 bis 7 Jahren. Also auch die Ehe, die Beziehung zu unserem Ehepartner wird angegriffen und immer schwieriger. Und auch für jeden persönlich von uns. Wir haben Epidemien und Krankheiten, wie hier erwähnt wird, die vielleicht erstmal nicht das sind, was man glaubt, mit irgendwelchen Pusteln und Ausschlag.
Ja, man stellt sich gleich irgendwie die Pest vor oder so direkt, ne? So das ist es. Heftigen Ebola oder irgendwie sowas, ja.
Und ich habe ein bisschen halt so Statistiken durchgeguckt bezüglich all dieser Dinge. Und dort wurde einmal formuliert, dass die Pest und all diese Krankheiten, die früher die Menschen hinweggerafft haben und die wir nicht mehr haben, heute aber ersetzt wurden durch die eine Krankheit, nämlich die Depression oder generell die psychischen Krankheiten. Mhm. Über 4 Millionen Deutsche haben oder leiden an Depressionen. Es gibt aufgrund psychischer Krankheiten über 10.000 Suizidtode allein in 2023. Und das letzte Mal, dass so viele Menschen sich ihr Leben genommen haben, wie heutzutage, war 1946 in der schweren Nachkriegszeit. Boah. Wenn wir uns dann das anschauen, was das Leben damals war, wie das Leben heute ist, dann fragt man sich vielleicht, hä, woher kommt das? Aber auch schon vor der Depression, Sachen wie Burnout, das, was seit wenigen Jahren im Vergleich erst ein Begriff ist, haben schon 30% der Deutschen erlebt. 40% sagen, dass ja, es eine mittlere Gefahr gibt, dass sie eines Tages daran erkranken würden. Und 20% sagen, ja, ich fühle mich sehr stark gefährdet, daran zu erkranken. Also es ist etwas, diese psychischen Krankheiten, die jeden von uns betreffen können oder die um uns herum einfach wirklich stattfinden. Überall herrschen Kämpfe, bei den Kindern, in den Familien allgemein, in den Ehen und für jeden persönlich. Und wir lesen in Vers 63, ihr hört von Kriegen in fremden Ländern, ne, wie das so anfängt. Wir hören, dass diese Kriege, und ich nehme das jetzt mal als geistige Kriege hier für uns, dass es fern ist, es ist weit weg von uns. Aber er sagt weiter, aber siehe, ich sage euch, sie sind nahe, ja vor eurer Tür, und in nicht vielen Jahren von nun an werdet ihr von Kriegen in euren eigenen Ländern hören. Also der Herr hat hier zu den Menschen gesagt, 1831, ihr hört von Kriegen, ihr hört von schlimmen Dingen, die es überall auf der Welt gibt. Aber vielleicht denkt ihr noch nicht, dass es euch selbst betrifft. Aber wir sind heute in dieser Zeit, wo die Kriege direkt vor unserer Tür sind und vielleicht schon reingekommen in unsere eigenen Herzen, in die Herzen unserer Familien, unserer Kinder, in unsere Ehen. Und so komme ich zurück auf den Vers 32, in dem der Herr ja sagt, dass seine Jünger nicht wanken werden. Und das wünschen wir uns doch, dass wir nicht wanken bei all diesen Kriegen, die um uns herum geistig passieren. Und er hat ja die Antwort direkt gegeben, nämlich indem wir an heiligen Stätten stehen. Und ich möchte aber ganz viel früher anfangen, als zu sagen, wir müssen jetzt täglich im Tempel sein, das ist nicht möglich. Gerade in Europa wohnen die meisten nicht direkt nebenan eines Tempels, aber was können wir machen zusätzlich? Ich will nicht den Wert eines Tempels runterspielen, aber was können wir zusätzlich tun? Und ich musste daran denken, dass die erste heilige Stätte für unsere Familie, für uns unser Zuhause ist, dass wir stark machen können. Und dafür können wir uns ein Muster raussuchen, das wir auch hier in diesem Kapitel finden. Der Herr spricht nämlich über Zion. Er erklärt, was Zion ist, was es bedeutet und was für ein Schutz Zion sein kann. Und wir finden das vor allen Dingen in den Versen 63 bis 71. Und ich möchte diese Verse oder ein paar Verse davon einmal vorlesen, aber ich habe sie schon mal ein wenig abgeändert auf unser Zuhause. Ich lese Vers 66, 67, 69 und 70. Und stellen wir uns das mal vor, dass wir das für uns sagen und mitnehmen können. Dass unser Zuhause ein Haus des Friedens, ein Haus der Zuflucht, ein Ort der Sicherheit für die ganze Familie ist. Und die Herrlichkeit des Herrn wird dort sein. Und der Schrecken des Herrn wird auch dort sein. So sehr, dass nichts Schlechtes dorthin kommen wird. Und man wird es Zion nennen. Und es werden dies die einzigen Familien sein, die sich nicht miteinander im Streit befinden. Und der Satan wird sprechen, lasst uns nicht zum Kampf gegen diese Familien hinaufziehen. Denn die Menschen dort sind schrecklich und darum können wir nicht bestehen. Ich habe mich lange gefragt, wenn ich mich mit Zion beschäftigt habe, was bedeutet dieser Schrecken des Herrn? Und was bedeutet es, dass die Menschen drumherum, ob jetzt das physische Zion oder hier das geistige Zion für uns, was bedeutet es, dass die Menschen um uns herum, die Schlechten, der Meinung sind, dass die Einwohner Zions schrecklich sind. Woher kommt das? Und mir ist beim Studium in dieser Woche klar geworden, dass das schon für uns auf jeden Fall eine geistige Ebene ist. Wenn wir uns jetzt anschauen, was der Schrecken des Herrn sein könnte und ein bisschen Revue passieren lassen, was in der Menschheitsgeschichte, in der Erdengeschichte passiert ist, dann hat der Herr im Grunde niemals jemanden etwas Schreckliches einfach so angetan. Der Zorn oder die Strafe des Herrn, die wir ja vor allen Dingen so aus dem Alten Testament kennen oder in der Offenbarung des Johannes, das sind Konsequenzen, auch wenn es immer sehr aktiv sich vom Herrn anhört, das sind Konsequenzen unseres eigenen Handelns. Konsequenzen dadurch, dass wir die zelestialen Gesetze Gottes missachten. Und so ist es meiner Meinung nach auch mit dem Schrecken des Herrn, der über Zion liegt. Dass es sich für die Schlechten schrecklich anfühlt und dass die Einwohner Zions schrecklich sind für die Schlechten, weil das Wort Gottes, wie der Herr es selbst gesagt hat, ein zweischneidiges Schwert ist. Für die, die sich daran halten, ist es wunderbar und erlösend und befreiend und eine Freude. Für diejenigen, die sich nicht an das Wort Gottes halten, wird durch die Konsequenzen und ja dadurch, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen müssen und dem, was wir Schlechtes tun, wird es eine schreckliche Sache, ein Schrecken des Herrn. So heißt das nicht, dass dass die Einwohner Zions gruselig sind oder schrecklich, die Menschen außerhalb um sich herum schrecklich behandeln. Und so sollte das auch nicht für unsere Familien sein. Aber es heißt, dass in Zion sein Gesetz so sehr befolgt wird, dass es für die Menschen, die es nicht befolgen wollen, schrecklich wird, dass es für den Satan schrecklich ist, keine Macht in unseren Herzen zu haben. Dass die Einwohner Zions so schrecklich sind für den Satan, weil sie so standhaft sind und er sie nicht versuchen kann. Und das hat mich sehr ans Millennium erinnert, dass auch dadurch der Satan gebunden wird zu dieser Zeit, weil die Menschen, die in dieser Zeit in Zion leben, ihm keine Macht geben. Und wir haben die Möglichkeit, das auch jetzt schon zu Hause zu schaffen. Stellt euch so ein Zuhause vor. Ein Zuhause, in dem der Satan keine oder nur sehr wenig Macht hat, weil wir den Schrecken des Herrn über unserer Familie haben, nämlich die Gesetze Gottes. Und so kann das Zuhause ein Ort des Friedens sein, während rundherum Einzelpersonen mit sich selbst und Familien in Streit leben. Eine Zuflucht für alle, die nicht so leben wollen, wie es in der Welt üblich ist. Auch für Außenstehende, die zu uns kommen und merken, hier ist es anders und hier kann ich mich zurückziehen und wohlfühlen. Ein Ort der Sicherheit für uns und die, die wir lieben. Eine heilige Stätte, ein Zion. Deswegen möchte ich mir noch kurz die Prinzipien Zions genau anschauen, damit wir so ein bisschen wissen, was wir denn mit in unser Zuhause nehmen müssen, um das zu schaffen. Und der erste Punkt ist die Einigkeit. Wir haben ja gerade vor ein paar Wochen in Kapitel 38, Vers 27 darüber gelesen, dass wir nur, wenn wir eins sind, zum Herrn gehören, dass das ein Aushängeschild für die Heiligen ist. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich es bei der Generalkonferenz gehört habe oder in der Gemeinde, aber ich fand das sehr bezeichnend. Nämlich, dass Einigkeit nicht bedeutet, dass wir gleich sind in allem, sondern dass wir auf dasselbe Ziel blicken. Und das ist das, was wir mitnehmen können, weil gerade die Unterschiedlichkeit macht uns gibt uns Vielfalt und hilft uns, unsere Aufgaben auf verschiedene Weisen gemeinsam anpacken zu können. Und das sollte uns nicht verloren gehen, wenn wir daran arbeiten, einig zu werden. Nein, das bedeutet, dass wir auf dasselbe Ziel blicken, auf Jesus Christus und die Menschen ihm näher zu bringen. Und das ist etwas, was wir in die Familien mit hineinnehmen können und was dort besonders wichtig ist. Der nächste Punkt ist, das wird auch hier erwähnt für das physische Zion, dass der Besitz von allen zusammengetragen wird und dem Herrn geweiht wird. So, wenn wir jetzt in der Familie leben, wäre sowieso anders heute, das ist nicht so der Punkt. Aber wir sind ja immer noch angehalten, unsere Talente und alles, was wir haben, jetzt nicht der Kirche zu geben, aber trotzdem dafür zu nutzen, dass das Evangelium aufgebaut werden kann. Ich sehe das für die Familie, dass wir unsere Talente weihen, unsere Zeit weihen, dass das Evangelium einen großen Platz im Leben unserer Familie einnimmt, den größten Platz. Dass das Evangelium keine Nebensache ist, sondern der Mittelpunkt unseres Lebens. Die Frage, womit verbringen meine Familienmitglieder ihre Zeit? Wie viel Raum macht wirklich an Quantität das Evangelium im Alltag aus? Oder durchzieht es auch alle Dinge, die wir tun? Und ich kann wirklich Zeugnis davon geben, dass das keine Floskel ist, dass man sich mit dem Evangelium beschäftigen soll und das hilft oder die Schriften lesen. Also gerade, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, seit wir den Podcast machen, sind wir noch einmal sehr viel intensiver im Studium der Schrift drin. Und das macht einen großen Unterschied. Gerade in den Zeiten, wo wir nicht hinterherrennen, manchmal haben wir das auch, dass es schwierig ist, regelmäßig zu lesen und dann macht man alles auf einmal, um eine Folge vorzubereiten. Ja. Das haben wir auch. Aber trotzdem, sich überhaupt mit der Schrift zu beschäftigen und vor allen Dingen, wenn es regelmäßig in unserem Alltag ist, das habe ich so oft gemerkt, was für einen großen Unterschied das macht, dass die Schrift, dass die Worte des Herrn ständig in meinem Kopf sind und dass sie in Alltagssituationen mir in den Gedanken kommen und ich Antworten für mich selbst finde durch die Schrift im Alltag, aber dass ich auch meinen Kindern antworten kann durch Dinge, die ich aus der Schrift kenne und im Sinn habe und dass uns das wirklich, wirklich führen kann.
Das erinnert mich an Jesus Christus, der dem Satan ja mit Schriftstellen geantwortet hat, der auch sehr ausgebildet war, ne, in den Schriften. Ich meine natürlich, also erstens ist er wahrscheinlich zur Schule gegangen dafür auch damals, ne, damals sind die... Ja. Die Jungs waren ja in dieser...
Ne, Tora-Schule.
Tora-Schule, genau. Aber er hatte natürlich auch eine besondere Beziehung zu den Schriften. Ich meine, er hat sie ja diktiert letztendlich, ne? Oder er war...
Ja, im Grunde schon.
...mit dabei. Ja. Das finde ich so interessant, dass also selbst der Satan, der ja eigentlich weiß, wie gut Christus die Schrift kennt, dass er trotzdem auch kommt und versucht, ihn darin zu fangen irgendwie. Und zu sagen, ja. Ne, hier, es steht doch das und das geschrieben und... Also selbst wenn wir uns gut darin auskennen oder wir denken, wir kennen uns jetzt schon mal ganz gut darin aus, wir haben es vielleicht mal gelesen, ist es trotzdem wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, also es immer und immer wieder zu lesen, damit wir, wenn andere kommen, ne, also es kann von außen kommen, aber es kann auch von innen kommen, der Satan letztendlich, also oder die Fragen oder die Vorwürfe oder so, also ne, diese Dinge, ja. Wo wir angegriffen werden, die Angriffe, kann von außen und von innen kommen. Dass wir eben wissen, was wir darauf antworten können und dass wir, wie du gesagt hast, das finde ich auch super wichtig, dass wir das weitergeben können an die Kinder, wenn wir merken, die haben Schwierigkeiten und man kann ihnen dieses zweischneidige Schwert mitgeben, sozusagen, für sich selbst, für ihren eigenen Selbstwert, weil auch das ist ja ganz heftig, du hast schon von Depressionen, von psychischen Krankheiten gesprochen. Und das ist ja bei den Kindern auch ganz extrem, bei Kindern und Jugendlichen heute. Ja,
das stimmt.
Und da eben ihnen etwas dagegen mitzugeben, was sie zitieren können. Ich liebe auch immer noch das, dieses Schriftstellen auswendig lernen fürs Seminar. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heute ist, ob das noch gemacht wird, aber wir haben das gemacht. Ja, aber es war immer ein, es war wirklich wie eine Waffe, die man so gegen schlechte Gedanken oder Schwierigkeiten auspacken konnte.
Ja, ich sehe das auch, was es für einen Unterschied macht, was, dass meine Kinder sich recht gut in der Schrift auskennen. Das ist ja so meine Leidenschaft und was für eine andere Qualität Gespräche mit ihnen über die Schrift haben oder dass ich Dinge, wie wir unser Leben führen, begründen kann durch das, was in der Schrift steht. Und dass sie das auch manchmal mitnehmen, um selbst damit zu argumentieren. Das ist schon ganz spannend. Wenn die Schriften ein Teil des Alltags sind, kann das einfach jeden persönlich und auch die ganze Familie wirklich positiv beeinflussen. Da habe ich viele, viele Beispiele, die ich jetzt nicht auspacke, weil das den Rahmen sprengen würde. Aber ja, das ist wirklich wundervoll. Das habe ich schon erlebt. Und als du gerade gesagt hast, dass der Satan die Schrift auch gerne benutzt, um anzugreifen, obwohl das sich irgendwie verrückt anhört, muss ich daran denken, dass er das heute auch noch tut. Zum Beispiel Dinge, die unserer Kirche vorgeworfen werden, wie dass es Blasphemie ist, dass wir glauben, dass wir selber Götter werden können, die wir aber durch Hilfe neuzeitlicher Offenbarungen, aber auch in der Bibel finden können, Hinweise darauf. Oder wenn ich daran denke, dass Themen wie Homosexualität zum Beispiel da auch mittlerweile Ausreden in der Bibel gesucht werden dafür. Ich habe zuletzt gehört, dass es zwei Beispiele geben würde für Homosexualität in der Bibel, die akzeptiert sind. Also dass Gott sagen würde, ja, das ist gut. Nämlich zum Beispiel wurde das Naomi und Ruth unterstellt, dass diese Liebe, von der die beiden sprechen, mehr ist als nur eine Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter, sondern wirklich eine romantische Liebe. Mhm. Genauso die Freundschaft, die von König David zu Jonathan so hervorgehoben wird, dass auch die eine homosexuelle Liebe wäre. Also das ist, der Satan versucht, das, was wir lieben und was wir kennen, zu nutzen, damit er irgendwie sich in unsere Herzen, in unsere Leben reinkriechen kann. So, ne? Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn wir die Schrift kennen und das Wort Gottes, dann wird uns nicht passieren, dass wir das missverstehen. Ein weiterer großer Punkt oder ein weiteres großes Kennzeichen von Zion ist, dass es keine Armen gibt. Dass nämlich der Überfluss, der vorhanden ist, mit den Bedürftigen geteilt wird. Natürlich können wir das auch zeitlich nehmen, wir können uns um die Armen kümmern, wir können Geld spenden über die Kirche oder andere humanitäre Hilfsorganisationen. Wir können aber genauso das nehmen für uns auf einer geistigen Ebene. Wir können unseren geistigen Überfluss oder das, was unsere geistige Stärke mit den Bedürftigen teilen, mit den geistig Bedürftigen. Wir können unser Zeugnis teilen. Wir können mit den Menschen, denen es schlecht geht, sprechen über das Evangelium, was uns Hoffnung gibt bezüglich Tod, Krankheit, was weiß ich. Wir können offen damit umgehen und diesen, ja, geistigen Überfluss, nenne ich es jetzt mal, mit den Menschen um uns herum teilen. Über unsere Familien hinaus, aber auch innerhalb natürlich. Und als letztes würde ich noch mal gern zu diesen beiden Formulierungen zurückkommen, die wir in Vers 67 finden, nämlich, dass Zion sich dadurch auszeichnet, dass die Herrlichkeit des Herrn dort ist und auch der Schrecken des Herrn. Wenn wir uns die Worte ein bisschen auseinanderpflücken, wir wissen, dass die Herrlichkeit des Herrn darin besteht, dass er das ewige Leben und die Unsterblichkeit des Menschen zustande bringen will. Und das kann für uns auch ein Punkt sein, den wir uns mitnehmen, dass wenn wir unser Zuhause zu einer heiligen Stätte machen wollen, zu einem Zion, dass das unser höchstes Ziel ist, das ewige Leben aller Familienmitglieder zu fördern, zu unterstützen. Genauso, wie ich das schon erwähnt hatte, über den Schrecken des Herrn, dass das Gesetz Gottes gelehrt wird und umgesetzt wird in unseren Familien. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt ja eine Tendenz dazu heute, dass angefangen in Familien, in der Erziehung, dass Rahmenbedingungen, dass Konsequenzen oder überhaupt Regeln nicht mehr so beliebt sind. Ne? Alle sollen sich frei entfalten, jeder soll, weiß schon, was er tun soll und die Kinder dürfen selber rausfinden, was wichtig für sie ist. Das ist meiner Meinung nach nicht konform mit dem Evangelium, in dem es natürlich Rahmenbedingungen und in dem es natürlich Regeln und Konsequenzen gibt für unser Handeln. Und das ist etwas, was wir, um diesen Schrecken des Herrn über unseren Familien zu haben, was wir tun können, nämlich das Gesetz Gottes zu lernen und auch dafür zu sorgen, dass es umgesetzt wird. natürlich ist das kein Regime oder keine böse Herrschaft. Dann haben wir das Priestertum und die Führung des Herrn ganz, ganz falsch verstanden. Denn natürlich sind die beiden wichtigsten Gebote die Liebe zum Herrn und zu den Mitmenschen. Aber trotzdem brauchen unsere Kinder, wir alle natürlich, diese Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen können, damit wir wissen, woran wir sind, was wir tun können und wo wir hinkommen können. Und deshalb möchte ich das euch heute mitgeben, dass ihr euch vielleicht überlegt, was brauche ich ganz persönlich? Was braucht meine Ehe oder meine Familie von diesen Punkten, die Zion auszeichnen, um nicht zu wanken und um schrecklich zu sein für das Böse? Dass der Satan denkt, nee, da kann ich nichts anrichten. Bei diesen Menschen kann ich im Herzen nichts anrichten. Bei dieser Familie muss ich gar nicht erst versuchen, denn der Schrecken des Herrn liegt über ihnen und es wird einfach nichts nützen. Was wäre das für eine wundervolle Situation für unsere Familien? Mhm. Und ich möchte schließen mit einem Vers, in dem uns verheißen wird, was dann nämlich passiert, wenn wir das schaffen. Und das lesen wir in Vers 71. Und es wird sich begeben, die Rechtschaffenen werden aus allen Nationen gesammelt werden und werden nach Zion kommen. Singen werden sie Gesänge immerwährender Freude.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.